Entschuldigung.
Dein Niesen klingt, als wärst du eine Achterbahn. Entschuldigung, ich bin allergisch gegen Bullshit.
Genau. Oh, nee.
Roll up for the Magical Mystery Tour. Hallo zur Crime Mystery Folge von Wir Engeln. Ich bin Yasin. Ich bin hier mit meinem Kollegen und Partner Florian. Hallo Florian.
Hallo ihr lieben Gruselfreunde an diesem Halloween-Tag, dem 31. Oktober, Sonntag, mit neuer Ausgabe von DB Engel, diesem Podcast. Und Mystery es ist auch Boys. Gleichzeitig Halloween.
Ja, das kommt nicht oft vor, ne?
Nee, das kommt nicht oft vor. Das ist jetzt das erste Mal, seit es diesen Podcast gibt, und es werden natürlich noch viele weitere Male folgen, ne? So ist ja nicht.
Natürlich, und da ihr natürlich alle unsere Crime- und Mystery-Folgen liebt, passt das doch wie Faust auf Auge, wie Arsch auf Eimer, wie
Halloween am Sonntag.
Ja, wie Auge in Augapfel. oder Halloween auf Sonntag, genau. Wir haben zwei tolle Geschichten, Fälle vorbereitet für euch. Und zwar, Florian, hast du sie parat auf deinem halloweenigen Pergament?
Und zwar habe ich den Fall, den urdeutschen Kriminalfall Hinterkaifeck rausgesucht, der vor fast 100 Jahren passiert ist, wo nämlich 6 Menschen insgesamt umgebracht worden sind auf einem Hof in Deutschland und man weiß bis heute nicht, wer die Täter sind.
Und ich werde euch den Conjuring-Hausfall näher bringen. Auch Arnold Estate genannt, aber jeder kennt das allein durch die Filme schon als Conjuring, was die Ereignisse waren.
Also die Bleib wahren nass. Hintergründe von Conjuring, den Film quasi.
Richtig, die wahre Geschichte wow. dazu.
Es geht um Hinterkaifeck, wo ja. ich erst einmal gedacht habe, es heißt Hinterkaifleck, aber das ist dann wieder was anderes.
Hinterkaisfleck?
Hinterkaisfleck, genau. Nee, Hinterkaifeck, so heißt das. Es ist ein Ort, oder was heißt Kaifeck ist ein Ort. Und Hinterkaifeck, das war ein Bauernhof, den es heute schon nicht mehr gibt. Und dort ist nämlich eine ganze Familie umgebracht worden. Und da habe ich jetzt gedacht, gehe ich doch mal ein bisschen diese Zeitleiste hier durch. Das wird vielleicht ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, aber es ist jetzt auch nicht so mega viel. Aber es ist ganz interessant. Denn der Fall, also war am 31. März, der Freitag, der 31. März 1922. Also nächstes Jahr dann 100 Jahre her. Ne? Und an dem Tag davor, an dem Donnerstag, den 30. März, da entdeckt der Bewohner dieses Hofes, der Vater sozusagen, der Andreas Gruber, morgens, dass das Schloss des Motorenhäuschens aufgebrochen worden ist und auch Spuren von einem versuchten Einbruch an der Tür zur Futterkammer hat er gesehen. Hat er dann dem Lorenz Schlittenbauer erzählt, dass bei ihm wohl eingebrochen worden ist oder halt versucht wurde und dass eine Spur im Schnee zum Hof führt, aber nicht zurück. Das ist schon gruselig genug. So, Zeitsprung, ne, nächster Tag, Freitag, 31. März 1922. Am Vormittag dieses Tages, da sollte der Andreas Gruber und die Viktoria Gabriel, das ist seine Tochter, zum Einkaufen gegangen sein. Und da soll der Vater dann erzählt haben, dass in der Nacht unerklärliche Geräusche auf dem Dachboden gehört wurden und dass wohl auch ein Rind losgebunden oder losgeworden ist nachts. Ein paar Stunden später, 16.30 Uhr, kam dann noch die neue Magd, Maria Baumgartner, mit ihrer Schwester in Hinterkaifeck auf dem Hof an. Nach einer Stunde ist die Schwester dann weg. Wieder später, gleicher Tag, abends, zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, Tatzeit. Ein unbekannter Täter erschlägte mit einer Reuthaue, vermutlich im Stall, zuerst die 35-jährige Viktoria, dann die 72 Jahre alte Mutter, dann ihren Vater Andreas Gruber und danach ihre 7-jährige Tochter. Anschließend erschlägt er dann mit der gleichen Tatwaffe im Haus die 44-jährige Dienstmagd Maria Baumgartner im Marktzimmer, die er vor ja, ein paar Stunden vorher erst angekommen ist und noch da angefangen ungünstig. Hat zu arbeiten. Und danach noch als allerletztes den kleinen 2,5 Jahre alten Josef im Kinderwagen, im Zimmer von der Victoria. Und dann ist das auch noch so ein Inzest-Dingsbums, weil der kleine Josef wohl das Kind von Victoria und ihrem Vater ist. Und das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen widerlich. Und ja, die wurden auch beide verurteilt dazu und mussten ins Gefängnis vorher.
Wegen Inzest.
Wegen Inzest, genau. Oder wegen.
Ich dachte,
wegen
das war damals normal.
Blutschande hieß das sogar. Also deutsche Wort für Inzest war das damals oder so. Ich weiß es nicht.
Schande. Dingeling. Schande.
Das dauert. Dingeling. Wie bei Game of Thrones, genau. Ein Jahr lang mussten die das dann im Gefängnis machen. Nein, immer die Glocke läuten.
Fehlt die Peitsche. Schande. Dingeling.
Gut, einen Tag später, weil es dauert nämlich echt lange, bis da überhaupt mal auffällt, also nicht bis es auffällt, dass die plötzlich alle tot sind oder alle weg sind, sondern bis die gefunden werden. Also, Tag später, Samstag, 1. April. Die kleine 7-jährige Tochter wird in der Schule vermisst. Dann kommen Kaffeevertreter, Hans und Eduard, die zwischen 12 und 2 Uhr niemanden am Hof antreffen. Spätabends geht der Zimmermann Michael Plöckel am Anwesen hinter Kaifek vorbei und er wird da von einem Unbekannten mit einer Taschenlampe geblendet. Im Backofen brennt ein Feuer, hat er gesagt, und irgendwie wurden auch die Tiere versorgt und die Kühe gemolken, weil es hat halt Tage gedauert, bis die gefunden wurden, diese Leichen, und irgendjemand scheint aber die Tiere versorgt zu haben, die auf diesem Hof halt auch gelebt haben.
April, April.
Ja, 1. April, stimmt. Dann 2. April.
Wir sind gar nicht tot. Wir sind Urlaub gefahren.
Ja, genau, nein.
Nie wiedergekommen.
2. April, Sonntag. Die Grubers werden jetzt auch in der Kirche vermisst. Sonntags, ne, Messe. Dann ein Sohn des Landwirts Sigel, der will auf Hinterkaifeck Schmalz kaufen. Trifft dort aber niemanden an. Logischerweise, weil die alle tot sind. Nächster Tag.
So ein richtiger Alltag, wie man sich den vorstellt in den 20ern oder in der Steinzeit. Hallo, ich möchte gerne eine Portion Schmalz kaufen.
Mir fällt gerade auf, dass in dieser Liste der 2. April sowohl Sonntag als auch Montag ist. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Datum stimmt. Oh Mann, ist das peinlich. Gut, also der nächste Tag. Der Postschaffner Josef Meyer bringt wie üblich die Zeitung und steckt sie ans Küchenfenster, trifft aber auch keinen der Bewohner an und ihm fällt auf, dass der Kinderwagen, wo der sonst immer in der Küche stand und wo auch der kleine Josef dann dem Postmann beim Zustellen der Post zugeguckt hatte, der war nicht da und die Küchentür war halb geöffnet. Nächster Tag. Der Monteur Albert Hofner kommt um 9 Uhr morgens in Hinterkaifeck an und will die Zylinderkopfdichtung am 4 PS Dieselmotor reparieren. Trifft da aber auch niemanden an, logischerweise. Der Hund bellt im Stall und er wartet etwa eine Stunde an einem Baum auf die Rückkehr der Bewohner. Der will da jetzt nicht einfach irgendwie eine Maschine reparieren, wenn keiner da ist, ne? Irgendwann hat er aber keinen Bock mehr, geht trotzdem, ne, bricht quasi dann ein in die Motorenhütte des Gebäudes und repariert da 4,5 Stunden lang den Motor. Okay. Was denn?
Einfach mal so? Einfach nur, weil die Zeit da ist? Ich meine, da ist ja gar keiner mehr, da ist ja niemand auffindbar, der das in Auftrag geben würde. So die, also sagen wir, die Besitzer von diesem Gebäude.
Ja, das werden die wohl im Auftrag gegeben haben, deswegen sollte der ja kommen. Und der hat sich wahrscheinlich gewundert, dass dann an dem Tag gar keiner da ist. Und hat dann einfach repariert und sich da gut Zeit gelassen.
Ja, okay. Hat man in den 20ern schon Termine gemacht?
Wahrscheinlich, ja.
War man da schon so overbusy wie heute?
Die Leute konnten auch sprechen, ja. Ja, er hat noch ausgesagt, dass er während der Reparaturarbeiten gesungen hat und gepfiffen hat. Und anschließend extra noch einen Probelauf des Motors durchführte, um auf sich aufmerksam zu machen. Hat aber nichts geholfen. Und dann hat er am Ende gemerkt, dass die Scheunentür in aller Weite offen stand. und ist dann auf 3 Meter zur Tür gegangen, hat aber das Gebäude selber nicht betreten. An der Haustür hat er dann gemerkt, dass die verschlossen ist und dass davor der bellende Hund dann angebunden war. Dann hat er sich gegen 14.30 Uhr dann entfernt von diesem Anwesen und hat dann die Schlittenbauertöchter Victoria und Maria noch mitgeteilt, das waren so die Nachbarn, dass der Motor repariert ist und auf Hinterkaifeck ist niemand anzutreffen. Die beiden Geschwister von den Töchtern, die Söhne Johann, 16 Jahre alt, und der Stiefsohn Josef Dick, 9 Jahre alt, witziger Name, werden dann daraufhin von dem Vater von Lorenz Schlittenbauer die 250 Meter zum Hof geschickt. Ist also nicht weit, ne?
Das sind Nachbarn, alles aber lustige Namen.
Hof und Hof. Ja, so war das in den 20ern. Da war alles noch recht lustig. Oder was heißt noch?
Mein Name ist Schlittenfahrer. Wieder. Nee, Schlittenbauer.
Schlittenbauer, genau. Ja, die treffen da auch niemanden an, logischerweise. Die Söhne kommen dann nach Hause. Also, 15.30 Uhr geht der Lorenz Schlittenbauer zusammen mit dem anderen Nachbarn und noch einem Typen und den Söhnen alle zusammen. Zu fünft gehen die dann nach Hinterkaifeck, betreten die Scheune und gehen dann in das Gebäude. Die nächste Tür zum Stall hin ist aber verschlossen. Die wird dann aufgebrochen und in diesem Stall werden dann die 4 Leichen entdeckt. Und der Lorenz Schlittenbauer geht dann alleine über den Stall in das Haus und entdeckt da dann die anderen beiden Leichen, das kleine Kind und die Magd. Ja, merkwürdig ist noch, dass dann ein Landgerichtsarzt zu dem Hof kommt und die 6 Opfer obduziert und allen 6 die Köpfe abschneidet.
Ich weiß nicht, so, ob man das so gemacht früher.
Ja, ob das so normal ist. Ein grausamer Fund da
so,
noch.
So hat man immer kontrolliert, ob die Leute auch wirklich tot sind.
Ja.
Wenn der Kopf ab ist.
Ja, und einer der bösen Funde da noch, der grausamen Sachen, dass das 7-jährige Mädchen wohl nicht tot war. Also die wurden wohl alle erschlagen. Aber das hatte 2 Stunden lang noch mit dem Tod gekämpft und sich büschelweise die Haare ausgerissen. Was weiß ich, die muss wohl schlimme Kopfschmerzen und so gehabt haben. Das kann man sich dann echt nicht vorstellen. Das ist auch ziemlich schlimm. Ein Jahr später wollen sie dann das Anwesen niederreißen, finden dann noch die versteckte Tatwaffe, blutverschmiert, noch ein verrostetes Taschenmesser und ein angeblich auch blutiges Bandeisen, was aber dann später wohl nicht mehr in irgendeiner Unterlage erwähnt wird.
Was ist ein Bandeisen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Und hast du nicht recherchiert?
Der oder die Täter wurden nie gefasst, ne? Also das ist halt, wie gesagt, auch fast 100 Jahre danach ein Mysterium. Also ein Bandeisen scheint laut Google Bilder ein Band mit Eisen zu sein. Also wie Aluminiumfolie, nur mit Eisen.
Also eine Eisenfolie.
Ja. Hä? Eine Eisenband. Eisenfolie, ja, genau.
Okay.
Ja, also das musste ich jetzt mal erzählen. Also das ist er dann auch noch weit komplizierter und das Dumme ist, dass die Polizei wohl auch Wahrsagerinnen hinzugezogen hatte, die dann irgendwas erzählt haben und die Täter finden sollten und so. Die haben dann die Köpfe der Opfer bekommen, diese Wahrsagerinnen, und sollten dann irgendwas rausfinden, was natürlich nicht funktioniert hat.
Sie mussten also erst noch Suppe aus diesen Schädeln trinken, um eine Vision zu kriegen.
Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, ne? Also in dieser ganzen Geschichte, ich habe jetzt auch zig Personen gesagt und es gibt noch zahlreiche mehr. Dafür gibt es aber nur 5 Tatortfotos.
Wow.
Wo auch die Leichen drauf sind, die aber wohl bewegt worden waren auf diesen Bildern.
No.
Schon irgendwie sehr.
Das ist aber gruselig. Dumm. Das war hier in dem Tim Burton-Film Sleepy Hollow, war das auch so. Da wurde eine Leiche, da wurde eine enthauptete Leiche im Wald gefunden und der Inspektor kommt dazu und schaut sich den Tatort an und sieht, dass die Arme überkreuzt wurden bei der Leiche. Und er sagt, sie haben die Leiche bewegt. Und dann hat der Priester gesagt, ja, natürlich, das mache ich immer. Sie sollen nie eine Leiche bewegen.
Und die Polizei hat dann übrigens eine extreme Summe von 100.000 Mark in Aussicht gestellt. Das sind bestimmt, was weiß ich, Milliarden Euro heutzutage, wa? Nach Inflation. Also schon echt eine wahnsinnige Summe.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber vielleicht war das auch, weiß ich nicht, was hier wieder Inflationszeit damals oder so? Ich habe gar keine Ahnung.
Naja, 22, das war auf jeden Fall nach dem Ersten Weltkrieg. Das war doch die Zeit, wo die Leute mit Schubkarren voller Papier, also voller Geldscheine rumgelaufen sind und ein Brot gefühlt eine Million Mark gekostet hat.
Ja, es kam doch, das war doch noch ein bisschen später wieder, oder nicht? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr.
Naja, aber es war auf jeden Fall zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg.
Ja.
Und das ist ja eigentlich genau jetzt die zwei, also 1922.
Ja, gerätselt wurde wohl auch, ob das vielleicht der angeblich in Frankreich gefallene Ehemann von einem der Opfer von der Victoria, die ja dann dieses Kind mit dem Vater gekriegt hat und so, dass der sich irgendwie gerecht haben soll an der Familie, weil seine Leiche in Frankreich des Gestorbenen nie gefunden wurde. Aber ne, im Krieg hat man sehr, sehr viele Leichen nie gefunden, ne? Also so ist nicht. Aber ja, das war so eine der Theorien und dann gibt's halt ganz viele verschiedene Namen, wo sie meinen, ach, die könnten es gewesen sein und die könnten es gewesen sein und so weiter. Aber letztlich ist es wie bei Jack the Ripper, man hat eigentlich keine Ahnung, wer es war. Obwohl, vielleicht bei Jack the Ripper hat man vielleicht eher noch eine Ahnung, ne?
Das heißt, der Täter von deinem mysteriösen Fall ist weder bekannt, noch kann man irgendwie ein Motiv draus schließen, weil die Familie nicht wirklich Feinde hatte.
Hinterkaifeck, so war der Ort. Ja, es hieß immer, also man hatte immer gedacht, dass das Raubmord gewesen sein soll, was aber wohl nicht stimmt, weil die Täter haben diese hohen Geldsummen, die die Familie hatte, und die war tatsächlich reich, also die waren wirklich ziemlich reich damals. Und die Täter haben aber diese Geldsummen im Haus unangetastet gelassen. Und das ist halt auch komisch, dass die vier Leute im Stall alle standen. Also man geht wohl auch davon aus, dass die Familie die Täter gekannt haben muss. Weil warum werden die sonst in den Stall gelockt und da halt alle umgebracht? Außer die Magd und das kleine Kind.
Es bleibt ungelöst.
Und man hat später wohl noch herausgefunden, dass die Magd nichts von dem mitbekommen haben kann draußen. Also wenn die Todesqualen geschrien haben im Stall, hat die davon wohl nichts gehört. So war wohl das Haus konstruiert oder was. Also jetzt nicht genau dafür, logischerweise, aber die Begleiterscheinung der Konstruktion.
Okay.
Und was hast du für einen Fall mitgebracht, lieber Yassin?
Ich habe einen ganz passend zu Halloweenigen Fall mitgebracht.
Halloweenigen Fall sogar.
Halloweenigen, oh. Ja. Dir sagt bestimmt der Begriff Amityville was?
Ja, das kenne ich.
Ja. Vor Amityville gab es den tollen Ort namens Harrisville. In Harrisville, das ist in Rhode Island in Amerika, gibt's ein schickes kleines Häuschen, das steht bis heute. Das wurde 1736 gebaut. Der offizielle Name von diesem Gebäude ist der Arnold Estate, aber die meisten Menschen kennen dieses Haus unter dem Namen Conjuring House.
Aha.
Conjuring House, also sagen wir so, Conjuring kennen jetzt inzwischen auch extrem viele wegen den James Wan-Filmen.
Ja, genau, Horrorfilme.
Richtig, Conjuring. Aber dieser Film, oder der erste Film zumindest, wurde halt von diesem Fall, den ich euch jetzt allen erzähle, inspiriert. Das ist quasi, der Film ist quasi die Nacherzählung von den Ereignissen, wie sie passiert sein sollen.
Mhm.
Also, macht euch nicht nass, haltet Arme und Beine innerhalb des Fahrgeschäfts und holt vielleicht Popcorn oder auch nicht. Wenn ich einen Horrorfilm gucke, habe ich, glaube ich, nie wirklich Bock, was zu essen.
Aber und Lutscher eigentlich aus dem Mund, sonst kann man sich verschlucken und daran sterben.
Lutscher
oder
aus
so,
dem Mund, Finger aus der Nase. Ja, ja. Ich würde jetzt keinen Corona-Test machen, weil wenn du einen Jumpscare kriegst, dann landet das Ding, dann kommt es hinten wieder raus, so das Stäbchen. Hm. Okay, wie ich schon sagte, das Haus wurde gebaut 1736. Das ist, um es mal in groben geschichtsträchtigen Meilensteinen einzuordnen, das Haus ist älter als die amerikanische Revolution und der Bürgerkrieg. Das heißt, das Haus hat alles davon mitbekommen, die amerikanische Revolution und den Bürgerkrieg. Das ist schon mal eine starke Leistung. Das ist ein fucking altes Haus.
Das ist also keine Schnecke, die das Haus bewohnt.
Das ist ein richtig altes Haus. Ich weiß gar nicht, ob es hier so viele Häuser gibt, die einfach mal so uralt sind.
Ach, bestimmt.
Also ich wohne in einem Haus, das ist 1905 gebaut worden. Das ist schon alt.
Was ist jetzt mit diesem Haus?
Das Haus ist bekannt für seine Behausung von Geistern und Dämonen.
Oh.
Und eine Familie musste leider an eigenem Leibe erfahren, was in diesem Hause steckt. Aber erstmal zum Anfang.
Ich bin schon sehr gespannt, also ja, genau. Ich warte.
Genau. Und zwar fängt das alles damit schon mal an, dass einer der ehemaligen Bewohner dieses Hauses irgendwo im Nebel der Zeit mal selber zu diesem Haus gesagt hatte, und das ist ein loses Zitat, das Haus sei ein Portal, das clever als Farmhaus getarnt sei.
Ein Portal in die Hölle oder was?
Oder ein Portal in die andere Welt.
Aha.
Das kannst du auslegen, wie du willst. Mach's dir so gruselig, wie du magst.
Oh.
Okay. Und im genau Dezember 1970 sollte eben dieses, wie ich gesagt hatte, Portal sich nach langem wieder öffnen.
Wer sagt das denn, dass sich das wieder öffnen soll?
Das ist die Geschichte, wie es passiert ist. Es sollte sich dann eben wieder öffnen, weil zu diesem Zeitpunkt was passiert ist. Da, das ist eine Erzählweise. Mann.
Ach so, sorry.
Und zwar, warum, sage ich dir jetzt, nach der Werbung.
Oh nein.
Und zwar, Familie Perrin ist in dieses Haus eingezogen. Das war eine Mom, ein Dad und 5 Kinder. Die sind in diesem Dezember 1970 da eingezogen. Und die Mom hat das auch noch irgendwie aus purem Zufall irgendwann im Sommer im selben Jahr irgendwie entdeckt und gesagt, ach, das kaufe ich. Weil in Amerika kauft man Häuser. Da hat man keine Wohnungen, da kauft man Häuser. Auch wenn man sie sich nicht leisten kann. Und das ist ein bisschen creepy, was jetzt kommt, weil irgendwie der Vorbesitzer von dem Haus war wohl ein alter, netter Gentleman. Aber die Nachbarn, die nebendran gewohnt haben, haben der Familie beim Einzug gesagt und haben sie gewarnt, dass sie die Lichter nachts anlassen sollen.
Hä?
Im Haus. Wegen den Geistern.
Mhm.
Das heißt, irgendwie, manche haben die Theorie aufgestellt, dass dieser Vorbesitzer, der ein alter, netter Gentleman gewesen sei, vielleicht der Teufel gewesen ist.
Oh, ganz, ganz hochgestochen, du.
Ja, oder eben tief, wegen Hölle.
Ja, oder so.
Frau Holle in der Höhle ist die Hölle.
Nicht schlecht.
Ja, mach dir mal darüber Gedanken. Also der Spuk in diesem Haus für die Familie war am Anfang eher harmlos. Und zwar hat sich das irgendwie geäußert, als die Mom gemerkt hat, dass der Besen irgendwie mal an einer anderen Stelle ist als vorher. Oder irgendwie Geräusche aus dem anderen Zimmer kommen. Oder Staub, so Staubhäufchen irgendwie gerade in einem Zimmer wieder erscheinen, wo gerade geputzt wurde. Ich meine, ich mache den Spuk ja ungern kaputt, aber man hätte ja auf die Idee kommen können, dass sie 5 Kinder hat und die halt wahrscheinlich alle zu Hause irgendwo sind. Aber egal.
So ein Loch im Staubsaugerbeutel.
Oder sowas.
Flattert auch wieder alles raus.
Und auf jeden Fall waren die Parents fest überzeugt davon, dass es dort spukt und dass Dämonen mit dabei sind und Gespenster. Und die dachten halt erstmal die erste Zeit, die sie da lebten, dass die Erscheinungen wohlwollend gewesen waren, die dort waren, weil denen ist nie was passiert. Die Geister haben sich zwar gezeigt durch eben solche Ereignisse, aber die haben die Familie selber nie angegriffen. Eine Geschichte zum Beispiel von der Mom war, die sah mal 2 Männer in der Küche sitzen am Tisch und der ältere von den beiden Männern, Geistermänner, schaute sie irgendwie an und zeigte mit dem Finger auf sie, was übrigens extrem unhöflich ist. Aber egal.
So klingt so nach Onkel Scrooge oder so.
Ja, irgendwie hatte die wohl behauptet, dass der Mann, also dass die beiden Geistermänner, die da saßen, irgendwie, dass der eine auf sie gezeigt hätte, um dem anderen darauf hinzuweisen, dass da jemand ist. So nach dem Motto, guck mal, da ist ein Geist. Dass halt genau. Die Geister denken, dass die Lebendige ein Geist ist, weil die dumm sind und denken, die leben noch
irgendwie. Und sie zeigt auch auf sie und denkt, sie sind Geister. Wer hat jetzt recht?
Gott.
2 gegen 1, ne?
Okay, das ist auch eine Geschichte, die erzählt wird. Mhm. Und eine andere Geschichte war irgendwie, und irgendein Gast oder ein Besucher von der Familie hatte auch irgendwie mal ein Klatschen aus dem Nix gehört. Wirklich aus dem Nichts kam ein Klatschen. Und sah eine weiße Frau aus dem Küchenfenster raus, draußen stehen.
Oh, eine weiße Frau.
Eine Frau in einem weißen Kleid.
Ja, ja, ja.
Auf jeden Fall hat die Familie sich damit abgefunden, so, weißt du, so eine ganze Zeit lang mit den Geistern zu leben, alles in Frieden. Und irgendwie war wohl die jüngste Tochter der Familie auch mit einem Geist befreundet, der in ihrem Schrank lebte.
Oh.
Sie sagte, der hieß Oliver Richardson oder Olive Richardson. Das war nicht so ganz klar. Der einzige Unterschied ist das Geschlecht. Und die Tatsache, dass tatsächlich eine gewisse Olive Richardson in der Nähe von Harrisville 1867 gestorben ist und da begraben liegt. Wie kommt dieses Kind auf diesen Namen, wenn die Frau gefühlt 10 Meilen in einem anderen Ort begraben liegt, so? So richtig random. Und da irgendwie ja. Andere Gäste, ich glaube, die anderen Gäste, die ich jetzt zitiere, haben ein bisschen zu viel American Horror Story geguckt. Die berichten, dass sie einen Ball plötzlich zurollen gesehen haben in irgendeinem Zimmer. So einen roten Ball, der einfach auf dich zurollt vom Nichts. Oder Türen, die sich selbstständig öffnen. Das wird berichtet aus dem Conjuring-Haus. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung. Wir springen jetzt von 1970 3 Jahre voraus. Wir sind jetzt im Jahr 1973. Richtig.
Wow.
Also 3 okay. Jahre nach dem Einzug der Familie. Plötzlich, weißt du, wirklich nach diesen 3 Jahren, auf einmal, auf einen Schlag, von einem auf den anderen Tag, hat die Familie plötzlich den Geruch von verrottetem Fleisch im ganzen Haus gerochen. Und
ich dachte, genau, sie hätten sich gut eingelebt.
Genau in dieser Nacht, als dieser Geruch plötzlich die Leute, die Familie geweckt hat, wurden die Kinder um exakt 5.15 Uhr morgens aus den Betten gerissen. Die Eltern reden hierbei von einer Dämonenbesessenheit der Kinder.
Gruselig.
Jetzt sind wir 1974 angelangt. Mom chillte auf dem Sofa und spürte aber plötzlich einen stechenden Schmerz in den Waden. Und hat dann aber plötzlich gesehen, dass ihre Wade ordentlich gesaftet hat. Also da war wirklich eine Pfütze Blut unter ihrem Bein. Na, hat sie geschaut, ob irgendwas unterm Sofa ist. Hat nach was Spitzen und Schafen gesucht. Weißt du, unter den Polstern. Und ja, sie hat auch nach Bienen geschaut. Hat aber nichts gefunden. Ja, warum nicht? Mein Bein blutet. Wurde ich gestochen? Von einer Biene? Na egal. Auf jeden Fall hat sie gesucht, nichts gefunden. Und das hat der Mom so viel Sorgen bereitet, dass sie, und jetzt kommen die Stars, dass sie die Warrens gerufen hat. Die Warrens, also Ed und Lorraine Warren, waren weltbekannte Investigatoren für paranormale Aktivitäten. Ne?
Genau.
Das sind so gefühlt Geisterjäger aus der echten Welt. Die sind unter anderem bekannt eben für Amityville und auch dieser Fall von Annabelle, die Puppe, die besessene Puppe.
Ja.
Gibt auch ordentlich Filme mit denen. Und im Conjuring-Film sind ja auch die 2 die Hauptfiguren.
Ja, die auch genauso heißen. Ne?
Genau, Ed und Lorraine Warren. Ja. Die dann eben von dieser Familie konsultiert werden, um sich mal das Haus anzusehen, um zu sagen, gucken Sie mal nach, da stimmt, glaube ich, was nicht. Dann waren sie da, haben sich's angeschaut und haben die Verletzung gesehen und die Geschichte gehört und wussten sofort, oder nicht sofort, aber wussten relativ schnell, dass der Geist eine gewisse Bathsheba Sherman gewesen sei. Diese Frau Sherman, nenne ich jetzt sie mal, war eine ehemalige Nachbarin des Arnold Estate, also des Conjuring House, die ungefähr 1812 geboren ist Also die war schon lange tot. Also Nachbarin im Sinne von, die hat mal nebendran gewohnt vor 100 Jahren. ja. So meinte ich das mit ehemalige Nachbarin. Nicht, ach, die hat da noch gelebt in den 70ern. Da wäre sie schon arg alt.
Ja, in einer anderen Gestalt gelebt vielleicht.
Ja, eben. Und zwar hat sie sich diese Bathsheba Sherman, ich finde diesen Namen auch unfassbar hässlich, Entschuldigung, Bathsheba. Ja. So richtig aussprechunfreundlich. Egal. Hat sich einen Namen gemacht in dem Ort, in Harrisville. Weil sie hatte mal auf ein Kleinkind aufgepasst. Und dieses Kleinkind ist in ihrer Obhut gestorben. Und als man dann diese Babyleiche untersucht hat, hat man einfach mal einen fetten Nagel oder eben eine fette, riesig dicke Nähnadel im Schädel des Babys gefunden.
Wie? Dass sie
die Alter das Baby hat. Getötet, richtig.
Ja.
Das hat das komplette Dorf behauptet und geglaubt.
Und war aber gar nicht so.
Die haben, ja, und das ging sogar so weit, dass die Dorfbewohner behauptet haben, dass diese Bathsheba Sherman das Baby dem Teufel geopfert hat, weil sie eine Hexe sei.
Mit einer Nähnadel.
Richtig. Und das Problem ist, es gab halt nie Beweise für ihre Unschuld.
Ja, normalerweise braucht man Beweise für eine Schuld, ne? Aber
gut. Nee, es gab halt nur, alles hat dafür gesprochen, dass sie schuldig ist. Sie wurde aber trotzdem damals freigesprochen. Das Dorf hat sich aber trotzdem nicht umstimmen lassen. Die waren trotzdem der Meinung, die ist böse.
Mhm.
Und das ist, das war die Theorie von Lorraine Warren. Die war überzeugt davon, dass diese Bathsheba Sherman wirklich evil gewesen ist.
Die Bathsheba.
Und quasi in diesem Haus ihre Position als Mutter, als Aufpasserin nicht abgeben wollte an die Mom, die da wohnt. Und deswegen die vielleicht selber gepiekt hat mit der Nadel, die sie benutzt hat, um das Baby zu töten. Das ist die Theorie von Lorraine Warren.
Aha, ja.
Und dann war natürlich der Plan von den Warrens, wir halten eine Seance ab. Eine Seance oder auch Exorzismus oder wie auch immer. Ne? Kennst du ja, da sitzt man am Tisch mit Kerzen und dann machst du irgendwie ne, irgendwas, so Weihwasser und so und dann sprechen die anderen, die Betroffenen irgendwie komische Stimmen und dann so eine Seance halt, ne? Klingt schon böse. Händen
und so, keine Ahnung.
Man packt sich an die Hände, man hat so ein Uja-Board, wo dann irgendwie, ne?
Genau.
Wo die Buchstaben dann hingeschoben werden. So. Tatsächlich hat Lorraine Warren mal in einem Interview gesagt, zu eben dieser Seance hat sie gesagt, dass die Dinge an dem Tag, die Dinge, die an diesem Tag, an dieser Seance geschehen sind, in Zitat, einfach nur angsteinflößend gewesen seien. Und sie selbst heute, also zu diesem Zeitpunkt heute, selbst heute, für sie schwer gewesen ist, darüber zu sprechen. Und Dad haben die Kinder erstmal von der Seance ausgeschlossen. Die sollten da nicht dabei sein. Zwei haben aber gespickt. Durchs Schlüsselloch. Und daher haben wir auch diesen Augenzeugenbericht von dem Kind. Von dem Spickerkind. Ich zitiere jetzt erstmal tatsächlich. Stell dir das alles bitte in Anführungszeichen vor. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Meine Mom redete in einer Sprache nicht von dieser Welt. Mit fremder Stimme. Ihr Stuhl fing an zu schweben und eine fremde Kraft warf sie 6 Meter in ein anderes Zimmer. Jetzt habe ich auch noch ein Zitat vom Dad. Zitat vom Dad. Sie war besessen. Ihr Körper war verrenkt und es hat mehrere Stunden gedauert, sie zu dedämonisieren. Hab die Warrens danach rausgeschmissen.
Aber der Mann war nicht zufällig Chiropraktor, wie heißt das Ding hier, dieser Einknickser?
Nee. Nee, der hat dann gesagt, die müssen sie sich wieder dedämonisieren.
Dedämonisieren.
Dedämonisieren. Ja. Oder entdämonisieren, wie auch immer. Nenn es, wie du willst. Und dann hat er die rausgeschmissen und gesagt, kommen Sie bitte nie wieder zu uns in dieses Haus. Sie sind scheiße. Nach dieser Seance gab es aber keine Zwischenfälle mehr.
Nie mehr, oder wie?
Nee, nicht mehr. Also nicht mehr in diesem Ausmaß. Aber das ist auch nicht so relevant, weil 1980, gefühlt 10 Jahre nach Einzug, sind sie auch wieder ausgezogen. Also denen ist auch danach nichts mehr passiert. Die leben haben alle, glaube ich, gelebt, da ist, glaube ich, niemand gestorben, wegen diesen Dämonen und Gespenstgeistern, aber so eine Nacht würde ich auch ungern haben wollen.
Ja, was ist denn dann nach 80 passiert? Das ist jetzt auch 40 Jahre her.
Ja, happy ever seitdem, after.
Seitdem steht das leer, oder wie?
Ach nee. So, nee, man kann das, man kann sich da reinbuchen. Du kannst da natürlich übernachten, Alter. Das ist ein Ferienhaus.
Ja, ist bestimmt schön, ne?
Wenn ich schätze mal, dass das genutzt wird, dass das heute genutzt wird für so Horrortourismus. Ein Cash-Grab draus gemacht, weil da steht halt, der Wohnzimmertisch ist halt zum Beispiel so ein Sarg, wo halt so eine Annabelle Raggedy Ann Puppe drin ist, eingeglast und so.
Oh, ne? Mann. Ja, ja.
Das ist das. Aber
stell dir vor, das ist einfach eine Großfamilie, die sich gegenseitig immer geprankt hat. Nur wusste, da gab es damals dafür noch kein Wort. Die einfach gegenseitig sich Streiche gespielt haben mit irgendwelchen komischen Sachen und sowas. Und die haben das dann alle irgendwie geglaubt.
Das sind auch alles Sachen, wo man, wenn man sie richtig erzählt, gruselig klingt. Ja, aber wenn absolut. Du rational drüber schaust, dann denkst du, ja lol, also ein Geräusch im anderen Zimmer, wenn ich 5 Kinder habe, was könnte das sein? Oder wenn ich 5 Kinder habe, wieso ist der Besen plötzlich woanders? Weil ich glaube in, okay, 1970, aber trotzdem bei 5 Kindern, ich glaube, da ist mindestens 1 immer zu Hause gewesen.
Ja, verlierst auch sehr schnell den Überblick und hast sau viel zu tun, ne?
Vor allem ist die Mom ganz schön voll gewesen, was chillten die auf dem Sofa?
Ja, bei 5 Kindern, das kann man doch, also wirklich, ne? Was eine Rabenmutter.
Vielleicht war das ja die Motivation von Bathsheba Sherman. So,
ja.
Steh jetzt auf, kümmer dich jetzt mal richtig, was bist denn du für ein Vibesbild?
Oh, das wäre süß.
Oder ich bin eine bessere Mutter und ich habe einen Säugling getötet.
Oder Bathsheba war einfach vom Jugendamt.
Oh ja.
Genau. Ja, und mich wundert es auch immer, dass das eigentlich so ein USA-Ding auch ist, ne? Also als hätten alle Geister, wären dann irgendwann auch in die USA ausgewandert und genau da passieren solche Sachen und irgendwie sonst.
Ja, jedes
ist alles sehr ruhig, ne?
Ich meine, jedes Land hat so seine Sachen. Die Amis haben eben Dämonen und Geister, die Norweger haben Trolle. Genau. Und die Deutschen haben halt eben Rapunzel im Schwarzwald. Und Schneewittchen. So, also wir haben die Märchen abgekriegt.
Das war auf jeden Fall gruselig und spannend. Mystery, ich hoffe, also dein Fall und ich hoffe, mein Fall war auch ganz okay.
Ja.
Super. Wie heißt das nochmal? Was hast du gesagt? Das Conjuring House und wie heißt das?
Das Hey Arnold Estate.
Okay, und dahinter Kai Feck. Das war meine Sache. Kann man sicher alles nochmal im Internet genauer angucken und durchlesen und Videos, Dokus sehen und so weiter.
Ich empfehle tatsächlich auch, also ich mache ungern Werbung, aber ich empfehle, was das Conjuring House angeht, jetzt nicht den Film, den haben wir ja schon erwähnt. Auf YouTube gibt es einen ganz coolen Clip von BuzzFeed Unsolved. Da klären die auch immer so eine ungelöste Fälle oder erzählen die Geschichten. Und da waren 2 in diesem Conjuring-Haus für eine Nacht und haben das dokumentiert. Das geht 40 Minuten, aber es ist ganz cool gemacht tatsächlich. Da kann man auch mal reinschauen, wie das echte Haus aussieht und so. Und die Schwingungen aufnehmen.
Dann viel Spaß damit, viel Spaß mit Halloween, wenn ihr es heute feiert oder wann auch immer, ne? Und einen schönen Start in den November dann morgen. Ist hier die neue Woche. Ich bin Florian.
Ich bin Yasin.
Wir sind die B-Engel. Nächste Woche wieder da mit einer regulären, normalen, interessanten Folge für euch. Und in der Zeit folgt uns, teilt uns und sprecht mit euren Freunden über diese Fälle. Ist bestimmt auch ganz spannend, was die anderen Leute so meinen, ne?
Genau. Bye, Bitch.